Guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute mit euch diesen Gottesdienst feiern darf. Wir haben es gerade gesungen. Gott, du lässt mich nicht allein. Du lässt mich nicht los. Wir haben heute ein Thema, was wir miteinander besprechen wollen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wie es euch heute Morgen ergangen ist. Beim Frühstück, man sitzt so zusammen, freut sich auf den Sonntagmorgen und den freien Tag. Dann beim Frühstück, irgendwas gibt es eine unglückliche Bemerkung. Und plötzlich ist die Sonntagsstimmung vorbei. Schöne Bescherung. Etwas später, ist doch schon spät geworden, du willst aus dem Haus, ist sowieso schon zu spät. Und da plötzlich merkst du, auf meiner Hose ist ein Fleck drauf. Irgendwie habe ich beim Frühstück verkleckert. Schnell eine andere Hose suchen und Hektik. Schöne Bescherung, ausgerechnet jetzt. Du planst vielleicht schon den Heiligabend miteinander, soll ein schönes Familienfest werden. Ist alles, das Abendessen ist sorgfältig aufeinander abgestimmt. Geschenke, sorgfältig ausgewählt. Aber irgendeiner in der Gruppe hat schlechte Stimmung. Das überträgt sich auf alle. Oder irgendein wohl ausgewähltes Geschenk kommt doch nicht so an, wie man gedacht hat. Schöne Bescherung. Du hast einen großen Lebenstraum. Stellst dir eine besondere Zukunft vor. Hast eine wunderbare Freundin, bist verliebt bis über die Ohren. Er träumt schon von der gemeinsamen Zukunft, Familie gründen, Haus bauen. Und dann die Katastrophe, die Verlobte ist plötzlich schwanger. Und zwar von einem anderen, nicht von dir. Und genau das passierte dem Josef aus der Weihnachtsgeschichte. Und diesen Abschnitt möchten wir miteinander jetzt betrachten. Im Matthäusevangelium, im ersten Kapitel, ab dem Vers 18, lese ich nach der Übertragung das Buch. Die Geschichte von Jesus, dem Messias, ereignete sich so. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Doch bevor sie mit ihm zusammengekommen war, war sie plötzlich schwanger. Das hatte der Heilige Geist bewirkt. Aber Josef, ein gewissenhafter, gottesfürchtiger Mann, wollte sie, Maria, nicht öffentlich beschuldigen und beschloss, sich unauffällig von ihr zu trennen. Als er noch darüber nachdachte, geschah es. Gottes Bote erschien ihm in einem Traum und sagte: Josef, du Nachkomme von David, hab keine Angst, Maria als deine Ehefrau aufzunehmen. Denn das neue Leben, das in ihr entstanden ist, stammt vom Heiligen Geist. Maria wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird, wie der Name sagt, sein Volk von allen Sünden befreien. Und das alles geschah als Erfüllung von dem, was Gott durch seine Propheten lange zuvor vorausgesagt hatte. Achtet genau darauf, Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Man wird ihn Immanuel nennen. Das bedeutet übersetzt, Gott ist mit uns. Als Josef wieder aufwachte, machte er es genauso, wie der Bote Gottes es ihm aufgetragen hatte. Er heiratete Maria und schlief nicht mit ihr, bis dieser Sohn geboren wurde. Und er nannte das neugeborene Kind Jesus. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Und dein Wort ist die Wahrheit. Wir bitten dich, dass wir es verstehen, dass du zu uns redest und dass deine Botschaft unser Herz froh macht und Kraft gibt. So rede du jetzt zu uns. Amen. Ich möchte heute Morgen also sprechen über Josef, den unscheinbaren Helden. Sonst ist er ganz im Hintergrund. Man kommt in den Evangelien fast gar nicht vor. Er ist stumm, kein einziges Wort ist von ihm überliefert. Und doch spielt er eine wichtige Rolle, obwohl er oft so übersehen wird. Was hat es damit auf sich? Josef, er war verlobt. So lesen wir im Vers 18. Und verlobt heißt, da wurde ein Ehevertrag geschlossen. Rechtlich verbindlich. Und bei so einem Verlobungsfest, hier habe ich so ein Foto von einer kurdischen Verlobung. Das ist ein richtiges Fest. Und da muss es auch Goldschmuck geben oder was Kostbares. Ihr seht hier auf dem Bild, bekommt die Braut Goldschmuck umgehängt. Und vorher wurde das von allen Anwesenden begutachtet. Ob das ja auch standesgemäß ist. Würdig für die Braut. Teuer genug. Und vielleicht gibt es noch viele andere Dinge dazu. Vielleicht eine Eigentumswohnung oder ein Auto oder irgendwas wertvolle Sachen. Das ist so der Brautpreis, der so quasi übergeben wird. Und der Brautpreis, das ist jetzt etwas Kostbares. Ja, wir sagen, wie kann man eine Frau bezahlen? Das ist für uns sehr fremd. In der Bibel kommt das öfters vor, besonders im Alten Testament. Aber sag mal, bei Fußballern ist das heute doch genauso. Nur wir nennen das Ablösesumme. Oder Ausbildungserstattung. Denn der Verein hatte dort vielleicht jahrelang in einen jungen Nachwuchsspieler investiert. Und dann geht er zum anderen Verein. Und die haben den Erfolg davon. Ja, also damals, wie gesagt, wenn dann eine junge Braut dann in die Familie des Ehemanns dann gezogen ist, umgezogen ist, dann hat die Familie dann auch so eine quasi eine Erstattung bekommen für all das, was sie in diese junge Frau investiert hatten. Oder die Schaffenskraft, die ihnen ab jetzt verloren gegangen ist. Also Ablösesumme, ne? Wie im Fußball. Und wie gesagt, bei der Verlobung wird dieser Preis von der ganzen, allen Angehörigen wieder begutachtet. Ja, das ist okay, das ist teuer genug, das ist angemessen davon. Es ist nicht nur einfach eine Sache zwischen dem Brautvater und dann dem Bräutigamsvater. Alle sind beteiligt davon. Es gibt ein großes Fest. Ja, und dann folgte noch eine 9- bis 12-monatige Verlobungszeit. Warum so lange? Naja, man wollte sicherstellen, dass da nicht ein Kind schon unterwegs war. Dass die Braut auch tatsächlich noch unberührt war. Und nicht so ein Kuckuckskind so untergeschoben werden konnte. Aber in dieser Zeit hat die Braut dann bei ihrer Familie gewohnt. Bräutigam und Braut haben sich kaum gesehen und immer nur waren immer Aufpasser oder Angehörige dabei. Die konnten gar nicht intim miteinander eigentlich sein. Und auch vertraulich sich kennenlernen. Und kaum miteinander zusammen. Ja, und dann wurde ein großes Fest gefeiert. Die Braut wurde zu Hause abgeholt und in den Haushalt des Ehemanns gebracht. Das war nochmal ein großes Fest. Wir finden ja viele biblische Geschichten auch dazu, in denen es ist mit den Jungfrauen, den Brautjungfern, so, die mit der Braut dann gewartet haben und so weiter, in dem das so ein bisschen erklärt ist. Bei uns ist heute Hochzeit ein bisschen anders, öfters im kleineren Kreis oder so dann. Aber damals hat das eine öffentliche Dimension gehabt. Es heiraten ja nicht nur zwei Personen, es heiraten zwei Familien miteinander. Und die müssen nachher miteinander auskommen. Die müssen sich gegenseitig unterstützen. Also es hat eine ganz große Dimension. Und der Josef und die Maria waren verlobt. Das heißt, die hatten schon die Verlobung gefeiert. Der Brautpreis war schon ausgehandelt, wahrscheinlich übergeben. Und jetzt musste der Josef ganz, ganz viel Geld sparen, ganz viel hart arbeiten, um die Hochzeit jetzt finanzieren zu können. Wenn zur Hochzeit, da waren dann 200, 400 Leute eingeladen, das ganze Dorf. Was kostet das? Jeder von euch, der schon mal eine kleine Hochzeit ausgerichtet hat, weiß, wie teuer das werden kann. Wir haben früher im Orient gelebt. Ich habe junge Leute dort gekannt. Warum heiratest du nicht? Ja, ich muss jahrelang dafür sparen, dass ich die Hochzeit bezahlen kann. Ja, ich weiß, es sind noch andere Familienangehörige. Meist bei der Hochzeit wird Geld übergeben, um die Hochzeit ausrichten zu können. Ja, von denen. Aber trotzdem, die haben jahrelang gearbeitet, nur um das Hochzeitsfest, in dem das ganze Dorf eingeladen wurde, mit überhaupt finanzieren zu können. So, verlobt. Das Zweite, jetzt die Katastrophe. Maria ist plötzlich schwanger. Der Josef hat das noch gar nicht mitgekriegt. Denn er hat ja Maria kaum gesehen. Aber Marias Familie merkte das zuerst. Denn sie lebte ja dort im Haushalt mit drin. Ob sie erzählt hatte, was der Engel ihr gesagt hatte, oder ob das schon vorher. Jedenfalls, das war die erste Katastrophe. Und als der Josef davon erfährt, ist er völlig von der Rolle. Absolute Katastrophe. All das, was er geplant hatte, als Lebenserfahrung, Traum, all das war plötzlich geplatzt. Maria muss untreu gewesen sein. Wie hätte das sonst passieren können? Schwanger zu sein, damals war eine ganz, ganz große Schande. Jetzt kam es drauf an. War sie vorher schwanger gewesen, bevor der Ehevertrag unterschrieben wurde? Dann war das Hurerei. Ist das erst passiert, nachdem der Ehevertrag unterschrieben war? Dann war das glatter Ehebruch. Und auf Ehebruch stand damals die Steinigung. Im Alttestament. Und selbst im Neuen Testament, Johannes Kapitel 8, ist so eine Geschichte, wo eine Frau beim Ehebruch erwischt wurde. Jetzt zu Jesus gebracht wird. Das Gesetz fordert, dass er gesteinigt wird. Eigentlich fordert das Gesetz, dass auch der Ehebrecher gesteinigt wird. Aber den hat man laufen lassen. Nur die Frau. Und jetzt ging es darum, Jesus, bist du der Erste, der einen Stein wirft oder nicht? Wir sehen, wie viel auf dem Spiel stand. Und selbst wenn der Josef gesagt hätte, ich heirate heimlich, ich tue so, als wenn das mein Kind wäre. Also eine Ehebrecherin zu heiraten, macht dich selbst zum Ehebrecher. Auch das war juristisch ein ganz, ganz großes Problem. In diesem immensen Dilemma steckt der Josef. Was soll er nur machen? Erschüttert, tief entsetzt, verbittert, wütend. So ein tiefer Vertrauensbruch. Josef wägt jetzt die Option ab. Was soll ich nur machen? Die normale Reaktion wäre gewesen, ins Tor, mit Stadttor zu den Dorfältesten zu gehen. Dort wurde Gericht gesprochen, um zu sagen, wir haben ein Problem. Die Maria, meine Verlobte ist schwanger. Und es ist nicht von mir. Das wäre eine öffentliche Schande gewesen. Ob eine Steinigung jetzt ausgesprochen wäre. Vielleicht hätte das römische Gesetz das verboten. Jedenfalls, Maria wäre absolut zerstört gewesen, ihr Ruf und der ihrer Familie. Eine zweite Option wäre gewesen, privat mit Marias Eltern zu reden, sagen, hey, wir haben ein großes Problem. Sollen wir die Ehe annullieren lassen? Ich lasse mich öffentlich von ihr scheiden, schreibe ihr einen Scheidebrief aus. Dann kann Maria den Vater ihres Kindes heiraten. Zwar als Geschiedene, aber zumindest sind wir so quitt, sind wir draußen. Im 5. Buch Mose, Kapitel 24, ist das so erklärt im jüdischen Gesetz. Die dritte Option, die er hatte, war, sich heimlich aus dem Staub zu machen. Plötzlich ist er verschwunden. Arbeitet jetzt in einer anderen Provinz. Die Leute im Dorf vermuten, ja, guck da an, den Josef. Macht ein Kind und dann haut er ab. Zumindest wird da der Ruf von Maria einiger ein bisschen Schadensbegrenzung gewesen. Kind zu haben, ohne zu geheiratet zu haben, ist schon schlimm. Aber der sein Ruf wäre ruiniert. Er ist der Sündenbock, er darf sich nie mehr in seinem Dorf blicken lassen. Großes Problem. Was soll er nur machen? In dieser Nacht bekommt Josef Besuch. Im Traum kommt ihm in all seinem Schmerz, in seiner Wut, mit dem er kämpft, bekommt er Besuch von einem Engel. Und der Engel, der ihm erscheint, er spricht ihn an zunächst mit seinem Namen. Josef. Der Engel kennt seinen Namen. Der Engel weiß, wie es um ihn steht. Um all die Wut, um all die Enttäuschung, um all den Schmerz, der in ihm wütet, den Tsunami der Gefühle, der in ihm ist. Gott weiß darum. Und er sagt ihm, Josef, du bist ein Nachkomme Davids. Du gehörst in Gottes Geschichte mit uns Menschen hinein. In dem Abschnitt vorher, Matthäus-Evangelium, Kapitel 1, Vers 1 bis 13, da finden wir einen langen Stammbaum. Wir haben jetzt nicht die Zeit, uns den anzugucken. Das ist der Stammbaum von Josef. Und er wird zurückgeführt bis auf Abraham. Josef, du bist Teil von Gottes Geschichte mit uns Menschen. Da handelt Gott. Und du bist mit Teil dessen. Was für ein tröstlicher Zuspruch. Du bist ehrenwert. Du bist Teil dieser Segenslinie Gottes. Wird als gottesfürchtig bezeichnet. Gottes Verheißungen liegen auf dir. Auch wenn im Augenblick alles völlig aus dem Rahmen gefallen ist. Auch wenn dein Leben völlig aus den Fugen ist. Gottes Verheißungen liegen trotzdem auf dir. Dann kommt das Nächste hinzu. Hab keine Angst. Oh ja. Josef hatte viel Grund zur Angst gehabt. All sein Leben war zerrissen. Doch Gott ist damit dabei. Das gilt auch uns, egal wie es im Augenblick bei dir aussieht, was du gerade erlebst. Das Neugeborene im Bauch von Maria, das ist von Gott. Ist Teil von Gottes Geschichte, Teil von Gottes Weg mit uns Menschen. Ist nicht eine Katastrophe, die passiert ist. Nein, Gott ist mit dabei. Auch wenn du es ganz anders geplant hast, dein ganzes Leben und deine Beziehung mit Maria. Darum die Aufforderung, heirate Maria. Trenn dich nicht von ihr. Lauf nicht da weg. Mach dich nicht aus dem Staub. Was bedeutete das? Heirate Maria. Erstmal, nimm die Beschämung auf dich. Du wirst angesehen, als wenn du mit der Maria dort Sex gehabt hättest und jetzt wäre das Kind entstanden. Denken alle Leute im Dorf. Nimm das auf dich. Adoptiere das Kind. Wie heißt es später? Jesus wird als der Sohn Josefs dann bezeichnet, des Zimmermanns. Nimm es auf dich und nenne dieses Kind Jeshua, eingedeutscht dann Jesus, das ist die lateinische Version, und Jeshua heißt der Retter. Jesus, der Retter. Übrigens, im Lukas-Evangelium, das Lukas-Evangelium, der Evangelist hat ja mit Maria sie lange interviewt und da ganz, ganz viele persönliche Dinge erfahren von Maria, die im Lukas-Evangelium wir finden. Da wird uns auch beschrieben, dass auch Maria einen Besuch vom Engel bekommen hatte und der Engel ihm den gleichen Namen, du sollst ihn Jesus nennen. Nicht nach dem Großvater oder einem traditionellen Familiennamen, nein, Jesus sollst du ihn nennen. Für Josef ein großer Trost. Er bekommt den gleichen Namen gesagt, wie Maria. Jesus, warum als Retter? Weil er sich das ganze Volk von seinen Sünden befreien wird. Er ist der verheißene Retter. Er löst das Problem unserer Zerrissenheit, der Sünde, unserer Entfremdung von Gott. Jesus ist der, auf den all die Propheten gewartet haben. Und Josef ist Teil von dieser Geschichte Gottes. Das fünfte, zugesprochen. Wir finden jetzt in den nächsten zwei Versen Worte. Es ist nicht so ganz klar, sind das Worte, die der Engel mitgesprochen hat? Oder sind das Worte, die jetzt der Evangelist Matthäus, nachdem er all die Geschichte mit Jesus erlebt hat, jetzt erklärend hinzufügt? Die Vergangenheitsform scheint mir auf das Zweite zu deuten, doch lasse ich es offen. Er fügt hinzu, Jesus ist derjenige, den die ganzen Propheten seit langem angekündigt haben. Jahrhundertelang haben die Menschen darauf gewartet, dass endlich die Wende eintritt. Und er zitiert hier das Buch Jesaja, Kapitel 7, 700 Jahre zuvor geoffenbart. All die alten Verheißungen Gottes. Sie gehen jetzt in Erfüllung. Es kommen all die Puzzlesteine zusammen. Gottes große Geschichte mit uns Menschen. Vom Anfang der Zeiten bis zum Ende finden hier ihren Mittelpunkt, ihr Zentrum. Und du, Josef, bist Teil davon. Und du, heute, du bist auch Teil davon. Hier, wo wir mit dem Gottesdienst in Bad Rappenau zusammen sind. Und Teil davon ist auch, dass dieses unberührte Mädchen Maria schwanger wird und einen Sohn bekommt. Und der Sohn wird genannt Immanuel, was so viel heißt wie Gott mit uns. Gott ist bei uns Menschen. Gott ist für uns Menschen. Trotz all unserer Zerrissenheit, trotz all unserer Ohnmacht, trotz all unserer Hilflosigkeit. Und wie reagiert jetzt Josef darauf? Das sechste, geglaubt. Das heißt, und er folgte. Er wachte auf und machte es genauso, wie der Engel es ihm aufgetragen hatte. Das genau ist Glaube. Glaube ist nicht nur etwas für wahr zu halten, ist nicht nur etwas, eine spirituelle Erfahrung, ist nicht nur etwas, was man denkt oder vermutet oder hofft. Glaube ist das, was ich jetzt tue, was ich umsetze. Was bedeutet das für ihn? Er holte Maria zu sich. Heißt, ganz Hals über Kopf muss jetzt das Hochzeitsfest arrangiert werden. Und ein Hochzeitsfest ist teuer. Er hatte keine Zeit mehr gehabt, jetzt so viel Geld anzusparen. All seine Pläne, die er hatte, in all meinen Haufen geworfen. Wo soll das ganze Geld herkriegen? Ich weiß nicht, ob er es bei Angehörigen geborgt hat, ob er sich verschuldet hat, was er gemacht hat und so. Jedenfalls Maria, er musste sie schnell heiraten. Denn sie waren dann schon verheiratet, als sie nach Bethlehem gezogen sind. Auch wiederum das kam noch hinzu. Doch er schlief nicht mit Maria bis zur Geburt des Kindes. Er wartete, er musste Disziplin üben, Zurückhaltung üben, respektvoll Maria begegnen. Und er nannte das Neugeborene Jeschua. Das ist an Weihnachten. Das feiern wir erst in 14 Tagen. Daran erinnern wir uns. Und er übernahm die Vaterrolle von Jesus. Er sorgte für die Familie. Er war bereit, ganz im Hintergrund zu bleiben. Maria und Jesus den Vorrang zu lassen. Wie kaum in den Evangelien erwähnt wird. Josef, der unscheinbare Held, der ganz still im Hintergrund ist, von dem kein einziges Wort überliefert ist, der so der ruhende Pol in der Familie so ist, aber nach außen kaum in Erscheinung tritt in den Evangelien. Wann wird er nochmal erwähnt? Noch einmal wird er erwähnt dann. Ja, gut, das kommt, ja, und später im Leben wird er noch einmal erwähnt. Ja. Richtig, wie Jesus 12 Jahre alt war, als Teenie dort im Tempel mit den Professoren dort diskutiert und Maria und Josef nach ihrem Teenie suchen und nirgendwo finden, da wird er zum letzten Mal erwähnt. Dann nicht wieder. Ob er dann schon verstorben ist, vermuten manche. Er tritt ganz in den Hintergrund. Aber ist das nicht auch so bei ganz vielen Christen? Wie viele von den Aposteln, den 12 Jüngern von Jesus, von wie vielen wissen wir mehr aus ihrem Leben? Naja, ein paar der Jünger wissen wir schon einiges. Wer? Von wem zum Beispiel? Petrus. Von wem noch? Johannes. Von wem noch? Von Andreas wissen wir ein bisschen was. Von Jakobus noch. Aber von allen anderen. Von ganz vielen von den anderen. Ja gut, von Thomas vielleicht noch. Aber allen anderen, was wissen wir von denen? Gar nichts wissen wir. Sind stille im Hintergrund. Bartholomäus, Jakobus ben Alpheus, Thaddäus, Simon der Zelot und so weiter. Wissen nichts. Und doch haben sie ihre ganz besondere Bedeutung in Gottes Geschichte mit uns Menschen. Auch wenn es nicht hier auf der Bühne ist, auch wenn es nicht von anderen wahrgenommen wird. Ähnlich ist es auch mit ganz vielen anderen Christen, die wir im Neuen Testament finden. Zum Beispiel Apostelgeschichte Kapitel 11, Vers 20, da heißt von Christen aus Kyrene die Rede, bei denen erstmals das Evangelium auch zu den Nationen getragen wurde. Aber die Namen? Wir finden keine Namen. Wir finden auch keine Details. Wir wissen nicht, wer es ist. Oder Apostelgeschichte 21, Vers 4. Die Christen in Tyros, den Apostel Paulus ganz besonders gestärkt haben und ihm Dinge zugesprochen haben, befinden keine Namen. Oder 2. Könige Kapitel 5, die Magd von dem General Naaman. Nicht mal der Name ist erwähnt. Und doch ist ganz, ganz Besonderes durch sie geschehen. Oder wie hieß der Finanzminister aus Äthiopien, durch den dann eine große Kirche in Äthiopien gewachsen ist. Nicht mal der Name wird erwähnt. Nur, dass der Philippus ihm das Evangelium erklärt hatte. Viele ganz bedeutende Frauen und Männer Gottes wurden von Gott gebraucht, aber ihre Namen treten nicht in Erscheinung. Vielleicht bist du auch so jemand, übersehen, unbeachtet. Und doch bist du Teil von Gottes Geschichte. Ein weiterer Gedanke. Durchkreuzte Pläne und Lebensziele. Vieles ist im Leben von Josef ganz, ganz anders geworden, als er sich das vorgestellt hatte. Was hat er wohl geplant gehabt? Eine tolle Familie aufzubauen. Einen Betrieb zu gründen. Ein Haus zu bauen. Glücklich zu werden. Und wie ist sein Leben geworden? Mein Ruf war ruiniert. Musste sich verschulden. Musste Hals über Kopf ein Hochzeitsfest engagieren. Dann musste er nach Bethlehem. Und wo ging es hin nach Bethlehem? Den Stall dort, ja, und dann war er nach dem Stall nach Ägypten als Flüchtling. Und dann nach Ägypten wieder eine andere Gegend. So hat er sich sein Leben nicht vorgestellt. Und doch war es Gottes Zumutung, Führung. Gott hat ihn gerade so gebraucht. Und dort erleben wir ihn tatkräftig, zupackend, aktiv, treu. Er tat das, was einfach nötig war. Ob er sich das jetzt so vorgestellt hatte, ob seiner Priorität so entsprochen hat oder nicht. Er handelte konsequent. Übrigens, wie viel Mal ist denn der ein Engel ihm eigentlich im Traum erschien, dem Josef. Hier haben wir gerade davon gelesen, dass Josef ihn aufgefordert hat, gegen alle Konventionen. Dreimal? An was denkst du?
Ich?
Ja, wenn du sagst dreimal?
Ja, einmal, wo der Engel jetzt und dann, wo der Engel sagt, dass er nach Ägypten führen, dann, wo er wieder sagt, er kann wieder.
Ja, sind sogar viermal. Ja. Einmal jetzt, als es darum ging, ihn zu heiraten, dann Aufforderung nach Ägypten zu fliehen, weil Herodes dem Neugeborenen nach dem Leben trachtet und dann nach Israel zurückzukehren, weil Herodes verstorben war und trotzdem hatte er große Angst, weil der Sohn von Herodes, der Archelaus, inzwischen Statthalter in Jerusalem, in Judäa war, ein ganz brutaler Herrscher, den schließlich die Römer abgesetzt haben, weil er zu brutal gewesen ist, selbst für römische Verhältnisse. Und die Römer waren jetzt auch nicht zimperlich gewesen. Ja, und dann kommt nochmal ein Engel und sagt ihm im Traum, zieh nach Galiläa. Geh nicht nach Bethlehem, wo deine Verwandtschaft ist. Geh nach Galiläa. Und er ist dann in Nazareth. Gott gibt ihm Wegweisung. interessanterweise ihm, nicht der Maria. Er hat dort auch die Führung zu übernehmen und dort mit Entscheidungen zu treffen. In der Weihnachtskrippe, das ist so eine, die wir bei uns auf dem Boden stehen haben, damit unsere Enkel damit spielen können, da ist auch der Josef mit dabei. Auch wenn er in seiner Funktion wenig vorkommt. Vielleicht bist du auch so ein Stiller oder eine Stille Person, die übersehen wird, in der Gemeinde vielleicht wenig Beachtung findet oder im Familienkreis oder im Beruf, andere werden vorgezogen, die doch ganz entscheidend sind. Auf die es so wesentlich ankommt, an den vier genannten Episoden. Jedes Mal war Josef notwendig und hat das Leben von Maria und dem Kind auf dem Spiel gestanden haben. Wo komme ich in dieser Geschichte vor? Vielleicht ein erster Gedanke. Nicht alle deine Lebensträume mögen in Erfüllung gehen, so wie es beim Josef gewesen ist. Bist du bereit, Gottes Fügungen so anzunehmen? Ob es jetzt Umstände waren, die du selbst verursacht hast, andere verursacht haben, deine Eltern vielleicht Entscheidungen getroffen haben, die du anders getroffen hättest, wo andere an dir schuldig geworden sind. Was hat der Herodes alles angestellt? Und an dem Leben von Josef und Maria. Und doch, das anzunehmen, aus Gottes Hand zu nehmen und Frieden zu finden mit deiner Biografie. Zu sagen, Gott, du hast es zugelassen, ist für dich auch gut so. Okay? Dann soll es auch gut sein für mich. Können wir das annehmen? Ein zweites. Jetzt in der Weihnachtszeit, da sind wir alle ziemlich unter Strom und unter Stress. Es soll ja ein ganz harmonisches Fest werden. Wir haben ganz, ganz hohe Erwartungen für das Weihnachtsfest. Es soll ja ganz besonders, soll man ganz lieb miteinander umgehen. Soll so harmonisch sein. Aber manchmal sind wir nicht so perfekt oder andere sind auch nicht so perfekt. Und wenn so viel Hektik ist, dann können wir uns und auch andere leicht überfordern. Wollen wir dort ein bisschen barmherziger miteinander sein und mit uns selbst? Ein bisschen gelassener sein? Ob 80% nicht auch gut genug ist? Was die Wohnung anbetrifft, die Dekoration und das Essen vielleicht und die Geschenke und all das, was zu Weihnachten dazugehört. Muss alles perfekt sein? Wollen wir dann nicht ein bisschen barmherziger miteinander sein? So wie der Josef auch, plötzlich in völlig andere, unerwartete Situationen gestürzt worden. Du wirst sorgfältig euer Weihnachtsfest planen. Aber ich bin sicher, irgendeiner von deiner Familie wird irgendwas Wichtiges vergessen. Wie konntest du nur das vergessen oder ich? Wir machen uns selbst schuldig dafür. Ein drittes. Sind wir offen für Gottes Planänderungen? Vielleicht ist plötzlich am Heiligabend ein unerwarteter Besucher vor der Tür. Boah, mit dem haben wir es nicht gerechnet. Oder es hat sich irgendwas Wichtiges ereignet. Wie schnell ereignet sich was in der Welt? Heute Nacht plötzlich in Syrien, Assad gestürzt. Wer hätte es dir vor einer Woche vorstellen können? Was bedeutet das für die Christen dort? dass die Islamisten jetzt das Land innerhalb einer Woche überrannt haben. Was bedeutet das vielleicht für Flüchtlingswellen? Ich hoffe ja nicht, dass die Assad-Freunde jetzt alle als Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Diese Henker, die können wir nicht hier gebrauchen. Was bedeutet das, wenn plötzlich Planänderungen gibt? Ich kann dir eins garantieren. Du hast Weihnachten sorgfältig geplant. Aber das Weihnachtsfest wird wahrscheinlich bestimmt nicht so perfekt laufen, wie du es gedacht hast. Irgendwas wird anders kommen. Sind wir bereit, auch das anzunehmen? Die Geschichte zeigt uns auch, selbst in den Katastrophen unseres Lebens. Und für Josef war das eine Katastrophe, die er erlebt hat. Da ist Gott mit dabei. Er schickt im Traum ihn einen Engel, der ihm wichtige Sachen mitteilt. Auch wenn plötzlich vielleicht in deinem Leben sich was ereignet, was völlig aus dem Rahmen fällt, Gott ist mit dabei. Ja, ich komme zum Ende, es wird Zeit. Gottes Hilfe ist da, auch in den steilen Wegen, die vielleicht vor uns liegen. Den Unerwarteten, Gottes Fürsorge, Gottes Schutz. Wollen wir Gott mit unserem Leben ehren? Vielleicht mit ein bisschen Gelassenheit, Barmherzigkeit, Rücksichtnahme aufeinander und so Weihnachten und die Adventszeit miteinander feiern? Ich bete noch zum Schluss. Danke, Herr, dass du in unsere Welt kommst, unsere nicht perfekte, unvollkommene, oft katastrophale Welt, in dem so vieles auch passiert, was wir nicht gedacht und geplant hatten. Herr, danke, dass du mit dabei bist, auch jetzt in der Vorweihnachtszeit. Herr, lass uns dort unseren Trost, unseren Zuversicht in dir finden. Danke, dass du dabei bist. Bei dem, was gelingt und dem, was nicht gelingt und dem, was völlig anders ist als gedacht. Und danke, dass du so Geschichte machst mit uns Menschen, dass du zum Ziel kommst und dass du dein Heil vollbringst, dass du das Problem der Sünde ein für alle Mal in Jesus gelöst hast. Dass du wiederkommen wirst. Daran erinnern wir uns in der Adventszeit und darauf warten wir. Herr Jesus, dass du bald wiederkommst. Amen.